Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Die Abrechnung mit Tätern beginnt. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Bevor ich darüber berichte, wie die Welt entgegen dem Willen der westlichen Führer versuchte, israelische Täter, die an dem Völkermord in Gaza teilgenommen hatten und noch darüber im Internet stolz berichteten, zur Verantwortung zu ziehen, noch ein paar Worte zu den Nichtwaffenstillständen, über die ich schon letzte Woche berichtete. Bekannt war bereits, wie beim Gefangenenaustausch Israel nach der Entlassung die Freigelassenen nur wenige Stunden später wieder in Haft nahm. Aber es ging noch radikaler. Statt sie in Haft zu nehmen, wurden sie von Scharfschützen nach der Freilassung erschossen, berichtete The Cradle am 30. Januar. Oder die IDF stürmte das Haus, in dem ein freigelassener Minderjähriger empfangen werden sollte, und zertrümmerte die Möbel. Und natürlich werden Fischer Gazas erschossen, die es wagten, Essen für die Hungernden zu fischen. Es scheint, als ob Israel versuchte, jeden existierenden Rekord in der Ausübung von Kriegsverbrechen und Vertragsbrüchen zu überbieten. Und während die westlichen Medien darüber berichteten, dass bei der Freilassung der israelischen Geiseln Palästinenser darüber wütend waren, verschwiegen sie, dass fast keine freigelassene Geisel Israels ohne deutlich sichtbare Folterfolgen entlassen wurde. Der Völkermord in Gaza schien auch im Februar 2025 nicht zu enden, sondern in eine neue Phase einzutreten. Der Völkermord werde auch weitergehen, um den Druck zu erhöhen, welchen Donald Trump gegen Ägypten und Jordanien ausgesprochen hat, durfte man vermuten. Denn er erklärte, er würde die Länder zwingen, Palästinenser aufzunehmen, also die ethnische Säuberung von Gaza zu realisieren. Mit den Möglichkeiten von Farbrevolutionen, mit Korruption und Sanktionen ist er wohl auch dazu in der Lage. Zusammen mit der Zerstörung des ISTGH und des IGH, um eine Verurteilung von Israel zu verhindern, wird Trump dann endgültig den Weg freimachen für eine vollkommen neue Rechtsordnung innerhalb des größeren Teils der Welt, ohne die USA mit seinen Vasallenstaaten. Nichtwaffenstillstand in Gaza. Was der Nichtwaffenstillstand in Gaza bzw. Palästina angeht, berichtete Jeremy Scahill, dass am 29. Januar über 80 Palästinenser getötet wurden, 49 davon in Rafah, und täglich kamen mehr Opfer dazu. Besuchen Sie den Bericht, den er verlinkt. Schon die Fotos sind äußerst eindrucksvoll und lohnen den Klick. Der Artikel beschreibt individuelle Schicksale in diesem Völkermord. Zitat: In unseren Vierteln waren Unmengen an Sprengstoff, Minen, Kugeln und Überresten von Granaten und Waffen der israelischen Armee verstreut. Wir hatten schreckliche Angst, durch die Straßen zu gehen, also folgten wir den Panzerspuren, um unsichtbaren Minen oder Sprengstoffen auszuweichen, erinnert sich Sababa. Die Bilder von verwesenden Leichen, die unter den Trümmern geborgen wurden, waren die schwierigsten, die ich in meinem ganzen Leben miterleben musste. Jeder sammelte Leichen und Teile auf. Niemand wusste, wessen Bein das war, wessen Hand das war, wessen Kopf das war. Zitat Ende. Einen guten Überblick über die Waffenstillstandssituation in Gaza gab ein Video von John Elmer. Aber da die Leser bereits darüber informiert sind, dies nur der Vollständigkeit halber, vielleicht als schnellen Überblick. Interessanter für einen tieferen Einstieg könnte ein Video sein, welches aus der Sicht von Anfang Januar diskutiert, wie sich wohl der neue Präsident Donald Trump verhalten werde, von dem man annehmen musste, dass er es kaum wagt, die Erwartungen seiner wichtigsten Wahlspender aus der Israel-Lobby nicht zu erfüllen. Die Electronic Intifada-Mitarbeiterin Donya Abu Sitta berichtete aus Gaza, wie die Menschen dort nach dem Waffenstillstand zurechtkamen, insbesondere diejenigen, die in zerstörte Häuser zurückkehrten und die Überreste ihrer Angehörigen fanden. Und schließlich wurde berichtet, was reine Zahlen nicht erzählen, nämlich, dass nicht nur beispiellos für einen militärischen Konflikt viele Kinder direkt durch militärische Maßnahmen umkamen, sondern dass ungefähr 40.000 Kinder ihre Eltern verloren hatten. Insgesamt wurde der Zustand in israelischen Gefängnissen immer unhaltbarer für palästinensische Gefangene. Folterungen, einschließlich Vergewaltigungen, Hunger und anderen Maßnahmen wurden immer drastischer. B'Tselem.org ist eine israelische Menschenrechtsorganisation, die sehr eindringlich schon im August 2024 in einem Bericht mit dem Titel »Das israelische Gefängnissystem als Netzwerk von Folteranlagen« darauf hinwies. Im Januar wurde dieser Bericht aber erst eindringlicher in den sozialen Netzwerken diskutiert. Die berichteten Zustände waren mehr als haarsträubend und konnten sanften Gemütern schlaflose Nächte bereiten. Auf 117 Seiten wurden scheinbar endlose Gräueltaten berichtet, welche ein menschliches Gehirn sich gar nicht ausmalen sollte, um gesund zu bleiben. Daher hier nur einige Schlussfolgerungen. Zitat: Die Zeugenaussagen deuten eindeutig auf eine systematische, institutionelle Politik hin, die auf die fortwährende Misshandlung und Folter aller von Israel festgehaltenen palästinensischen Gefangenen abzielt. Anmerkung: Es folgen Beschreibungen, die der geneigte Leser in dem Dokument findet. Ende der Anmerkung. Die Zeugenaussagen der Gefangenen legen die Ergebnisse eines überstürzten Prozesses offen, in dessen Verlauf mehr als ein Dutzend israelischer Gefängniseinrichtungen, sowohl militärische als auch zivile, in ein Netzwerk von Lagern umgewandelt wurden, die der Misshandlung von Häftlingen gewidmet sind. Solche Räume, in denen jeder Häftling absichtlich zu schweren, unerbittlichen Schmerzen und Leiden verurteilt wird, fungieren de facto als Folterlager. Der Missbrauch, der in den Zeugenaussagen von Dutzenden von Personen, die in verschiedenen Einrichtungen festgehalten werden, durchgängig beschrieben wird, war so systematisch, dass es keinen Grund gibt, an einer organisierten, erklärten Politik der israelischen Gefängnisbehörden zu zweifeln. Diese Politik wird unter der Leitung des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, umgesetzt, dessen Büro den israelischen Gefängnisdienst, IPS, beaufsichtigt, mit der vollen Unterstützung der israelischen Regierung und des Premierministers Benjamin Netanyahu. Zitat Ende. Es war eine erklärte Politik dieser Regierung im Jahr 2025, wie diese Menschenrechtsorganisation schon 2024 mit Recht konstatierte und welche von der Bundesregierung Deutschlands als Staatsräson unterstützt wurde. Es war eine erklärte Politik, um wie mit Völkermord, mit Massenbestrafungen und dem Brechen des Willens der Menschen eine Zivilisation auszulöschen. Es ging darum, die Menschen zu vertreiben, die Jahrhunderte vor Israel und auch vor dem Zionismus in Palästina lebten. Wir sehen exakt das gleiche Vorgehen wie das der US-amerikanischen Siedler und den indigenen Völkern Nordamerikas. Statt Büffelherden zu massakrieren, Hungerblockaden, statt pockenverseuchte Decken zu verteilen, Zerstörung des Gesundheitswesens, statt Massaker an ganzen Dörfern, Bombardierungen ganzer Städte, statt Reservate, Gaza und die Apartheidmauer, statt Aufhängen und Ohren abzuschneiden, Foltergefängnisse, statt Boarding Schools, Zerstörung des Bildungswesens. Zitat: Wie die Zeugenaussagen zeigen, wird die neue Politik in allen Gefängnissen und bei allen palästinensischen Gefangenen angewandt. Zu ihren wichtigsten Grundsätzen gehört unerbittliche physische und psychische Gewalt, die Verweigerung medizinischer Behandlung, Hunger, Wasserentzug, Schlafentzug und die Beschlagnahme aller persönlichen Gegenstände. Das Gesamtbild deutet auf Missbrauch und Folter hin, die auf Befehl durchgeführt werden und in völliger Missachtung der Verpflichtungen Israels sowohl nach nationalem Recht als auch nach internationalem Recht stehen. Das Ergebnis ist ein System, das auf Folter und Missbrauch spezialisiert ist, in dem zu jedem beliebigen Zeitpunkt viele tausend Palästinenser hinter Gittern festgehalten werden, die meisten ohne Gerichtsverfahren und alle unter unmenschlichen Bedingungen. Zitat Ende. Professor Daniel Blattmann und Professor Amos Goldberg sind Historiker des Holocaust- und Völkermordstudien an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Sie veröffentlichten in Haaretz einen langen Artikel mit dem Titel »Es gibt kein Auschwitz in Gaza, aber es ist trotzdem Völkermord«, der sogar aus wissenschaftlicher israelischer Sicht bestätigte, dass ein Genozid in Gaza stattfand. Während andere israelische Wissenschaftler zwar Kriegsverbrechen erkannten, nicht aber das Vorliegen eines Völkermordes. Und während westliche Medien und Politiker immer noch die Propaganda der rechtsextremistischen israelischen Regierung verbreiteten, nachdem sich Israel nur verteidige und eventuelle Kriegsverbrechen ja selber verfolgen würde. Diesen sehr eindrucksvollen Artikel kann der geneigte Leser als Endnote in deutscher Übersetzung finden. Aber bald zeigte sich, dass in Gaza zwar weiter getötet wurde, trotz Waffenstillstand, der Fokus der Feuerkraft bzw. Zerstörungswut sich jedoch nun dem Rest Palästinas zuwandte. Zwar gab es keine Hamas in Jenin, aber natürlich Militante. Und so verkündete die IDF stolz, 50 Militante getötet zu haben und 23, Zitat, Gebäude der Terrorinfrastruktur, Zitat Ende, als Flüchtlingsunterkünfte gesprengt, sowie über 100 Militante verhaftet zu haben. Nichtwaffenstillstand im Libanon. Am 28. Januar waren seit Inkrafttreten des Waffenstillstands mit dem Libanon am 27. November durch Israel 83 Menschen getötet und 223 schwer verletzt worden. Das als Update. Auszug aus dem Artikel von Al Jazeera, Zitat: Am nächsten Tag marschierten Dutzende unbewaffneter Bewohner im Dorf Ay-Tarun, von denen einige Hisbollah-Fahnen schwenkten, Hand in Hand oder fuhren auf Motorrädern, eskortiert von Krankenwagen, Bulldozern und libanesischen Armeepanzern. Sie näherten sich dem Rand der Stadt, blieben aber kurz vor den israelischen Stellungen stehen und konnten nicht eindringen. »Wir kommen erhobenen Hauptes und mit dem Sieg gekrönt in unser Dorf Ay-Tarun«, sagte Salem Mrat, der Bürgermeister der Nachrichtenagentur Associated Press. »Unser Dorf gehört uns und wir werden es schöner zurückbringen, als es vorher war. Wir bleiben.« Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency, NNA, berichtete, Israel habe am Eingang des südlichen Dorfes Yarun eine Bombe abgeworfen, um die Bewohner davon abzuhalten, weiterzugehen. Zitat Ende. Israel beschuldigte die Hisbollah, sich nicht weit genug zurückgezogen zu haben. Die USA und die neue libanesische Regierung erklärten, die Bedingungen zur Erfüllung des Waffenstillstandes seien bis 18. Februar verlängert worden. Was Israel im Libanon veranstaltet, so konnte man Ende Januar Berichte verfolgen, war nicht Krieg, sondern ein gezieltes Unbewohnbarmachen, um die Bevölkerung von der Rückkehr abzuhalten, sie zu vertreiben, damit eine spätere Besatzung und Annexion des Südlibanons bis zum Litani-Fluss auf weniger Widerstand stoßen wird. Schließlich war das Gebiet schon in den Planungen des Angriffskrieges der israelischen Generäle von 1967 enthalten gewesen. Zitat: Eskol war überrascht, aber die Generäle wiederholten lediglich Konzepte, die bereits in den 1950er Jahren entwickelt worden waren, erklärt Laron, und zwar mit zahlreichen Beispielen. 15 Jahre lang hatte man allen Generalstabskreisen beigebracht, dass die 1949 mit den arabischen Armeen vereinbarten nationalen Grenzen unerträglich seien. Bereits 1950 hatte sich die Planungsabteilung der Armee daher der Aufgabe angenommen, andere, sicherere Grenzen zu etablieren. Drei geografische Barrieren wurden ins Visier genommen: der Jordan gegenüber dem gleichnamigen Land, die Golanhöhen gegenüber Syrien und der Fluss Litani im Südlibanon. Diese drei Barrieren wurden vom Militär als, wie es sich ausdrückte, lebendiger strategischer Raum Israels betrachtet. Zitat Ende. Am 30. Januar berichtete Craig Murray, dass er gerade von einer Tour aus Shama an der Grenze zum besetzten Palästina zurückkam. In einem Umkreis von ca. 32 Kilometern waren 90% der Gebäude durch Israel zerstört worden. Am 2. Februar berichtete der Ex-Diplomat von einem typischen Waffenstillstandstag. Zitat: Am Samstag warf eine israelische Drohne 6 Bomben auf Bagger ab, die auf der Suche nach vermissten Personen in Marajun Trümmer wegräumten, und die israelischen Streitkräfte setzten in Rob Talatin und Harika zahlreiche Häuser in Brand. Zitat Ende. Die Welt beginnt aufzuwachen. Der The Guardian meldete am 31. Januar, dass Südafrika und Malaysia eine Kampagne zum Schutz der internationalen Justiz gestartet hatten. Zitat: Gründung der Haager Gruppe erfolgt inmitten der Anfechtungen der Urteile des Internationalen Gerichtshofs IGH und des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH. Zitat Ende. Patrick Wintour schrieb, dass Südafrika und Malaysia eine Kampagne zum Schutz und zur Aufrechterhaltung der Urteile des Internationalen Gerichtshofs IGH und des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH gestartet hatten, angesichts der Missachtung der IGH-Anordnungen und Versuche des US-Kongresses, die Arbeit des ISTGH durch Sanktionen unmöglich zu machen. Das Ziel der 9 Nationen umfassenden Haager Gruppe, zu der Kolumbien, Bolivien, Chile, Senegal und Namibia gehörten, sei es, die Institutionen und Urteile der internationalen Rechtsordnung zu verteidigen. Ronald Lamola, Südafrikas Minister für internationale Beziehungen, sagte dem Autor zufolge, dass die Kampagne darauf abziele, die Einhaltung des Völkerrechts sicherzustellen und die Schwachen zu schützen. Kein Verbrechen dieses Ausmaßes dürfe unbestraft bleiben. Die Gruppe sagte, der Fokus liege nicht darauf, Israel zu bestrafen, sondern der Schwerpunkt der Aktivitäten liege auf dem Umgang mit den Urteilen des Internationalen Gerichtshofs, von denen der malaiische Premierminister Anwar Ibrahim erklärte, die gegen die Urteile gerichteten Aktivitäten, Zitat, treffen die Grundfesten des Völkerrechts, das die Weltgemeinschaft verteidigen muss, Zitat Ende. Die von der Gruppe skizzierten Schritte spiegelten die wachsende Wut im globalen Süden über die Doppelmoral der westlichen Mächte in Bezug auf das Völkerrecht wider. Wintour fuhr fort, zu erklären, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen Bericht darüber veröffentlicht hatte, was die Mitgliedstaaten tun könnten, um sicherzustellen, dass Israel die Urteile des Internationalen Gerichtshofs befolgte. Dazu gehöre die Feststellung, dass, Zitat, Israels fortgesetzte Präsenz in den besetzten Gebieten rechtswidrig ist und dass es diese innerhalb von 12 Monaten verlassen muss. Zitat Ende. Die Schweiz sei beauftragt worden, im März eine Konferenz der 196 Unterzeichner der Genfer Konventionen einzuberufen, die sich mit der Verpflichtung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts im besetzten palästinensischen Gebiet befassen soll. Im Juni sollte zudem in New York eine Konferenz zur Erörterung einer Zwei-Staaten-Lösung stattfinden. Zitat: Der IGH wurde von der Generalversammlung zudem gebeten, ein dringendes Gutachten zu den Verpflichtungen Israels als Besatzungsmacht zur Bereitstellung humanitärer Hilfe abzugeben. Kritiker werden sagen, dass solche Gegenmaßnahmen ziemlich minimal sind. Israel hat kein Interesse daran gezeigt, sich an die Urteile des IGH oder des ICC zu halten. Und wenn die Biden-Regierung in Bezug auf das Völkerrecht im Zwiespalt zu sein schien, hat die Trump-Regierung keine derartigen Skrupel. Der US-Außenminister Marco Rubio hat einen Gesetzesentwurf unterstützt, der derzeit im Kongress vorliegt und vorsieht, dass jede Person oder Organisation, die Kontakt zu einer ICC-Untersuchung gegen einen Amerikaner oder US-Verbündeten hatte, mit Sanktionen belegt werden soll, wozu auch Familienangehörige gehören würden. Zitat Ende. Hinsichtlich des Falls des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, so der Artikel weiter, herrschte zwischen den europäischen Staaten tiefe Uneinigkeit darüber, ob sie dem im November ausgestellten Haftbefehl Folge leisten würden. Einige Staaten, darunter Italien, Rumänien und Ungarn, bestanden darauf, dass dieser ignoriert würde, wenn er sich auf ihrem Territorium aufhielte. Polen erlaubte Netanyahu, zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz nach Auschwitz zu reisen, er ließ sich jedoch vertreten. Italien war auch in einem anderen Fall durch das Ignorieren des Völkerrechts auffällig geworden. Die Justiz hatte nach der Verhaftung eines berüchtigten libyschen Menschenschmugglers, für den ein internationaler Haftbefehl des ISTGH vorlag, diesen ignoriert und ihn in ein Flugzeug gesetzt und nach Libyen abgeschoben, wo er von seinen Fans wie ein Held empfangen worden war. Worauf der ISTGH wütend die Beweise gegen ihn, einschließlich der persönlichen Überwachung des Todes von Migranten, veröffentlichte. Das zeigt, dass nicht nur die USA, sondern auch rechte Regierungen in der EU die Autorität der internationalen Gerichtsbarkeit unterminierten. Das endgültige Ende der Nachkriegsordnung kam immer näher. Neuseeland. Während die Mehrzahl der Regierungen in der westlichen Hemisphäre eifrig beim Völkermord in Palästina behilflich waren, andere Regierenden in eine andere Richtung schauten, begann sich innerhalb der Zivilgesellschaft Widerstand zu regen. Zu dieser Zivilgesellschaft gehören eben auch in den Fällen, in denen es noch eine einigermaßen funktionierende Gewaltenteilung gab, auch die Justiz. Und so wurde nicht nur versucht, über Klagen beim IGH und beim ISTGH die Verantwortlichen für den Völkermord zur Rechenschaft zu ziehen, sondern auch über Anzeigen in allen Ländern, in welchen das Völkerstrafrecht offiziell geachtet wurde. Herr Aretz berichtete, dass die Einwanderungsbehörden in Neuseeland jeden Einreisenden aus Israel aufforderten, Details über den Militärservice in Israel abzugeben. Und Menschenrechtsgruppen hatten eine Völkermord-Hotline eingerichtet, über welche Neuseeländer über IDF-Soldaten berichten konnten, die das Land besuchten. Allerdings war es wohl angenehmer für Täter, ein Visum abgelehnt zu erhalten, als im Land wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt zu werden. Daher war das Vorgehen Neuseelands durchaus mit gemischten Gefühlen zu kommentieren. Die Zeitung schrieb, Zitat: Ab sofort müssen Israelis angeben, in welcher IDF-Einheit sie stationiert waren, welche Rolle sie innehatten, welche militärische ID-Nummer sie haben und ob sie derzeit im aktiven Dienst sind. Die neuseeländische Einwanderungsbehörde hat erklärt, dass Militärdienst kein alleiniger Grund ist, Visumanträge abzulehnen, obwohl seit dem 7. Oktober 2023 mindestens Anträge von 37 Israelis auf vorübergehende und dauerhafte Aufenthaltserlaubnis abgelehnt wurden. Gemäß der geltenden Einwanderungspolitik in Neuseeland mussten Israelis, die in das Land einreisen wollten, im Rahmen ihres Touristenvisumantrags schon immer Erklärungen der New Zealand Electronic Travel Authority, NZETA, ausfüllen. Wer länger als 3 Monate bleiben möchte, kann ein Besuchervisum beantragen. Laut einer Pressemitteilung der neuseeländischen Einwanderungsbehörde, INZ, müssen Israelis nun ein Zusatzinformationsformular ausfüllen, das 2 Abschnitte für diejenigen enthält, die in ihrem Heimatland Militärdienst geleistet haben. Im 1. Abschnitt müssen die Antragsteller die Daten und Orte ihres Dienstes sowie ihre Einheit, ihren Rang und ihre Rolle offenlegen. Im 2. Abschnitt des Antrags werden die Antragsteller gefragt, ob sie eine aktive Rolle in bewaffneten Konflikten gespielt haben. Unter anderem wird gefragt, ob sie jemals einer Gruppe oder Organisation angehört haben, die Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ziele eingesetzt und gefördert hat, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und/oder Menschenrechtsverletzungen begangen haben oder daran beteiligt waren und Mitglied oder Unterstützer einer Befreiungsgruppe oder Miliz waren. Zitat Ende. Man durfte vermuten, dass die neuseeländischen Behörden versuchten, Kriegsverbrecherprozessen aus dem Weg zu gehen, indem sie im Fall von enthüllten Falschaussagen in den Formularen die vorgesehene Strafe und Abschiebung durchführten, bevor ein Kriegsverbrecherprozess begonnen werden konnte. Die neuseeländische Einwanderungsbehörde ihrerseits erklärte, dass sich die Richtlinien Neuseelands zur Bearbeitung dieser Anträge trotz der neuen Antragsvoraussetzungen nicht geändert hätten und Militärdienst alleine kein Grund sei, ein Visum abzulehnen. Und offensichtlich reisten, bezogen auf die Einwohnerzahl, viele Israelis nach Neuseeland. Zwischen dem 7. Oktober 2023 bis zum 14. Januar hatten 944 Israelis Visa-Anträge gestellt, davon wurden 37 abgelehnt und 69 waren zum Zeitpunkt des Berichtes noch in Bearbeitung, berichtete Haaretz. Während die Einwanderungsbehörde sich weigerte, die Einzelheiten der Ablehnungen einzelner Visa zu kommentieren, teilte der Sprecher Haaretz mit, dass die Ablehnungen nicht mit dem Militärdienst der Antragsteller in Verbindung stünden. Die Ablehnungen seien, so der Artikel weiter, nicht aufgrund der neuen Abfragen ausgesprochen worden. Zitat: In derselben Woche kritisierte eine pro-palästinensische Gruppe in Neuseeland namens Palestine Solidarity Network, Aotearoa, PSNA, Aotearoa ist der Maori-sprachige Name für Neuseeland, die neuen Anforderungen als zu wenig und zu spät. Die Regierung hat begonnen, israelische Soldaten an der Grenze so zu tun, als ob, aber das ist nur eine Täuschungstaktik, hieß es in einem aktuellen PSNA-Newsletter. Die Ablehnungsrate für Visa für Israelis, die hierher kommen, hat sich seit Beginn des Völkermordes in Gaza nicht geändert, hieß es weiter. Es ist klar, dass die Befragung israelischer Soldaten keine Personen ans Licht bringt, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind. Dies ist ein weiterer Grund für die Regierung, die PSNA-Politik zu übernehmen und alle Visa für jeden auszusetzen, der seit dem 7. Oktober 2023 in der israelischen Armee gedient hat. Zitat Ende. Die Menschenrechtsorganisation erklärte, dass sie einen festen Organisationsplan habe für den Fall, dass sie Soldaten der IDF identifiziert, welche sich in Neuseeland befinden. Worauf zionistische Lobbyorganisationen natürlich von, Zitat, verstörender antisemitischer Rhetorik, Zitat Ende, sprachen. Und natürlich wird Druck aus verschiedenen Seiten ausgeübt, um die Hotline zu beenden. Die Initiatoren, welche sich teilweise bereits im Kampf gegen die südafrikanische Apartheid bewährt hatten, damals auch gegen die herrschenden Regierungen, wurden verleumdet und unter Druck gesetzt. Und angeblich seien diese Menschen und nicht der Völkermord in Gaza verantwortlich, dass, Zitat, seit Anfang 2024 sind die Zahl und Schwere antisemitischer Vorfälle zurückgegangen, es werden jedoch immer noch etwa 3,6 Mal mehr Vorfälle gemeldet als vor dem 7. Oktober 2023. Zitat Ende. Hier endet das Format des Podcasts. Wer erfahren will, was Zypern in Verbindung mit Tätern von Gaza passierte und wie die Israel-Lobby arbeitete, um die harten Wahrheiten zu verschleiern, kann bitte den Text im Anhang lesen. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie im Schriftartikel. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.